Hallo und herzlich willkommen im offiziellen Podcast von simplifilit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und schön, dass du hier bist. In der heutigen Episode möchte ich über ein Thema sprechen, das mich schon seit Jahren beschäftigt, ja, ich würde sogar sagen, in mir gärt. Es wird in dieser Episode allgemein um den Begriff der Hochsensibilität gehen, der in den letzten Jahren zu einem regelrechten Mode- oder Schlagwort verkommen ist, so möchte ich es nennen. Im Speziellen möchte ich aber in dieser Episode über meine Erfahrungen und Erkenntnisse meiner über 7-jährigen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Hochsensibilität sowie im Kontakt mit anderen hochsensiblen Personen berichten. Dies vor dem Hintergrund und der etwas provokanten Fragestellung, ob es so etwas wie eine anlagebedingte Hochsensibilität überhaupt gibt. Und wenn ja, was diese von einer erworbenen, erhöhten Sensibilität und Reizempfindlichkeit, die von frühen Bindungsverletzungen herkommt, unterscheidet. Im Zuge dieser kritischen und differenzierten Auseinandersetzung mit dem Begriff Hochsensibilität werde ich auch auf einige persönliche Anekdoten im Umgang mit hochsensiblen Menschen zurückgreifen, die bei mir unter anderem der Auslöser dafür waren, dass ich im Laufe der letzten Jahre eine neue Sicht auf den ganzen Hype um den Begriff Hochsensibilität gewonnen habe. Es wird also eine sehr persönliche und mitunter auch emotionale Episode werden. So viel sei vorab schon gesagt. Also fangen wir an. Von der Struktur her umfasst die Episode folgende Bereiche. Meine Geschichte als Hochsensibler. Der Begriff Hochsensibilität kurz erklärt. Wie eine Traumatisierung auf unser Nervensystem einwirkt. Selbstregulation als Ausdruck eines gesunden Nervensystems. Die Gemeinsamkeit von hochsensiblen und traumatisierten Menschen. Ein reguliertes Nervensystem als Ausdruck einer integrierten Hochsensibilität. Hochsensibilität und Trauma. Warum eine Unterscheidung extrem wichtig ist. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Abriss meiner eigenen Geschichte im Zusammenhang mit Hochsensibilität, die vor rund 7 Jahren begann. Im Sommer 2014 erlebte ich eine tiefe Lebens- und Sinnkrise durch die Trennung von einer Frau. Ich stand mit nichts da. Damals war ich arbeitslos, hatte keine Perspektive oder Vision, wie es in meinem Leben weitergehen sollte. Ich setzte mein ganzes Wohlergehen auf diese Beziehung, was im Nachgang betrachtet typische Anzeichen einer Co-Abhängigkeit waren. Es war Sommer, draußen schien die Sonne und ich saß drinnen und blies Trübsal. Mehr oder weniger aus Langeweile fing ich an zu googeln und stieß dabei auf den Begriff der Hochsensibilität, den ich vor einigen Jahren schon einmal gehört hatte, aber keine nähere Beachtung schenkte. Trotz der trüben Stimmung in mir beschlang ich die Artikel im Netz über Hochsensibilität. Ich fand mich in den Beschreibungen wieder und spürte eine große Resonanz. Beim Lesen eines Buches über Hochsensibilität erlebte ich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Ja, ich spürte ein neues Selbstverständnis und verstand endlich, was in den letzten Jahren mit mir los war. Man kann also sagen, erst durch diese Krise bekam ich ein tieferes Verständnis für meine feinfühlige und tiefgründige Natur und somit für mich selbst. Ein weiteres Mal fungierte eine Lebenskrise als Katalysator und Initialzündung für einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Ich recherchierte weiter und fand im Herbst 2014 einen hochsensiblen Gesprächskreis in meiner Nähe. So kam ich es erstmal in Kontakt mit anderen Hochsensiblen, zum Teil auch mit hochsensiblen Autoren, die darüber schon Bücher veröffentlicht hatten. Durch dieses neu gewonnene Selbstverständnis und letztlich auch Selbstvertrauen habe ich mich schließlich im Frühjahr 2015 dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und einen Blog über Hochsensibilität und persönliche Entwicklung und Männlichkeit zu eröffnen. Der Startschuss für simplifilit.de. Der Begriff Hochsensibilität kurz erklärt. Wohl die meisten, aber trotzdem nicht alle Hörer werden mit dem Begriff Hochsensibilität etwas anfangen können, auch wenn er in den letzten Jahren verstärkt in den Medien präsent war. Deshalb möchte ich hier eine kurze Erläuterung geben, was man unter einer hochsensiblen Veranlagung versteht, wie sie sich im Alltag bemerkbar macht und was die Forschung zu den Ursachen einer erhöhten Reizbarkeit und Wahrnehmung sagt. Leider kommt es nämlich hierbei oft zu Missverständnissen, Fehldeutungen und auch Überhöhungen bei den Betroffenen selbst. Nach Stand der Forschung geht man heute davon aus, dass ca. 15-20% einer Population ein ausgeprägteres und empfindsameres autonomes, also nicht willentlich gesteuertes Nervensystem haben als der Rest einer Population. Die meisten Autoren gehen hierbei von einer genetischen, also anlagebedingten erhöhten Reizempfindlichkeit aus. Zum Beispiel die Autorin Ulrike Hensel. Sie schreibt: Hochsensible haben anlagebedingt ein leichter erregbares Nervensystem als die Mehrheit der Menschen, sind deutlich empfindlicher gegenüber äußeren und inneren Reizen und deshalb leichter überstimuliert. Zitat Ende. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass es eine erhöhte Reizempfindlichkeit oder ständige Übererregung aufgrund einer genetischen Veranlagung, aber auch aufgrund früher traumatischer Bindungsverletzungen aus Kindheitstagen geben kann. Was die genaue Ursache oder Entstehung eines leicht erregbaren Nervensystems angeht, darüber streiten sich Experten und Gelehrte seit Jahren. Die einen sagen, dass es schon seit Jahrtausenden in jeder Menschheitsepoche die erwähnten 15-20% Feinfühligeren gab, deren Sinnes- und Wahrnehmungskanäle geöffneter und ausgeprägter waren als beim Rest. Denke dabei zum Beispiel an Schamanen, Priester, Orakel oder Heiler in alten Kulturen. Hochsensibilität gibt es demnach schon immer und ist nichts, was man zu pathologisieren braucht. Andere Experten, insbesondere körperorientierte Traumatherapeuten, sagen hingegen, dass eine erhöhte Reizempfindlichkeit ein klares Anzeichen einer frühen Verletzung sei. Sie beobachten bei ihren Klienten oftmals die gleichen Symptome, wie sie hochsensible Personen immer wieder beschreiben. Eine deutlich größere Empfindsamkeit gegenüber Reizen von außen wie von innen. Früh traumatisierte Menschen haben irgendwann in ihrer Entwicklung den Kontakt zu einem anderen Menschen als Gefahr erlebt und daraus als Überlebensstrategie eine erhöhte Sinnes- und Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt, um so ständig die Umgebung auf mögliche Gefahren oder die Annäherung einer Person zu scannen. Diese erhöhte Reizempfindlichkeit aufgrund einer Traumatisierung erfüllt in gewisser Weise die Funktion eines Frühwarnsystems bei den Betroffenen. Traumatisierung in der Kindheit oder im Laufe des Erwachsenenlebens, zum Beispiel Übergriff, Missbrauch, Vergewaltigung, Überfall, Einbruch, Unfall, Naturkatastrophe, können zu extremer Sensibilität führen. Hat jemand die Welt als unsicher und andere Menschen als Bedrohung erlebt, befindet er sich in der Folge in einer mehr oder weniger permanenten Anspannung und Hab-Acht-Stellung, um sich zu schützen und erneutes Unheil abzuwehren, schreibt die bereits erwähnte hochsensible Autorin Ulrike Hensel dazu. Bei alledem sollte man außerdem beachten, dass pränatale, also vorgeburtliche traumatische Erfahrungen der Eltern auch eine mögliche Ursache für eine sogenannte angeborene oder anlagebedingte Hochsensibilität sein kann. Ebenso gewisse unverarbeitete Traumata, die genetisch oder seelisch von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden, zum Beispiel von einem kriegsversehrten Großvater. Wie kann man nun zwischen einer angeborenen und im Laufe des Lebens erworbenen Hochsensibilität unterscheiden? Gibt es Anhaltspunkte, anhand derer man diese Unterscheidung treffen kann? Ja, es gibt Unterscheidungsmerkmale laut einigen Autoren. Die bereits erwähnte Autorin Ulrike Hensel schreibt dazu zum Beispiel: Ein Unterschied zwischen erworbener hoher Empfindlichkeit und anlagebedingter Hochsensibilität ist wohl darin zu sehen, dass bei einer erworbenen hohen Empfindlichkeit die typischen Vorzüge fehlen, die üblicherweise mit einer Hochsensibilität einhergehen, wie zum Beispiel die generelle, nuancenreichere Wahrnehmung, das übergreifende Denken, die Fülle und Tiefe des Empfindens. Zudem erstreckt sich die hohe Wachsamkeit, Alarmbereitschaft und Reaktivität bei einer Traumaspätfolge häufig nur auf einzelne Lebensbereiche und ist oftmals auf bestimmte Auslöserreize beschränkt. Zitat Ende. Damit ist gemeint, dass bei einer im Laufe des Lebens erworbenen Sensibilität ein äußerer Auslöser, ein Trigger vorliegen muss, damit die Alarmbereitschaft, Angst, Verkrampfung ausgelöst wird. Zum Beispiel bei einem Schocktrauma durch einen Hundebiss in Kindheitstagen. Noch Jahre später sitzt dieser Schrecken in den Knochen und ein heranlaufender Hund kann heute noch Symptome wie Herzrasen auslösen. Nach dieser Definition ist eine erworbene Hochsensibilität oder erhöhte Reaktivität also situationsbedingt. Eine anlagebedingte Hochsensibilität dagegen dauerhaft vorhanden. Im Großen und Ganzen folge ich als Autorencoach bis heute nach über 7 Jahren Erfahrung mit Hochsensibilität und anderen Hochsensiblen weiterhin dieser Einschätzung. Doch wie schon in einer Podcast-Folge aus dem letzten November thematisiert, in der es um die Frage ging, ob du hochsensibel und narzisstisch veranlagt sein kannst, habe ich in den letzten Jahren sowohl zum Teil bei mir selbst als auch im Kontakt mit einigen Hochsensiblen oftmals etwas anderes erlebt. Eine schnelle Kränkbarkeit, eine nahezu vollkommene Kritikunfähigkeit, Streits- und Kontaktabbrüche, eine ständige Erhöhung der eigenen Wichtigkeit, eine fast schon chronische Angst vor Krankheitsstrahlen und negativen Energien, sozialer Rückzug, Abwertung von Andersdenkenden und Fühlenden, mangelnde Empathie. Also alles klassische Verhaltensmerkmale einer narzisstischen Verletzung, die ja letztlich als Grundursache ebenfalls auf frühe Bindungsverletzungen zurückzuführen ist. Die aufgezählten Verhaltenszüge war den betroffenen Hochsensiblen meist nicht bewusst. Wie auch mir nicht zu Beginn der Erforschung meiner Hochsensibilität, bis ich anfing, mich näher damit auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, darauf angesprochen, reagierten die Hochsensiblen aus meinem damaligen Umfeld oftmals mit Abwehr, Projektion, Wut. Ich würde mir das einbilden oder von mir auf andere schließen. Frei nach dem Motto, ich bin eben hochsensibel, basta. Doch umso mehr ich zu Hochsensibilität und Trauma recherchierte, umso mehr drängte sich mir die Frage auf, kann es sein, dass einige Hochsensible ein nicht integriertes Entwicklungs-Bindungstrauma als blinden Fleck in sich tragen und diesen Fleck mit dem Label Hochsensibilität überdecken? Genau darum wird es in dieser Episode gehen. Wir schauen uns an, was ein unreguliertes, traumatisiertes Nervensystem von einem regulierten, gesunden Nervensystem unterscheidet und was das alles mit Hochsensibilität zu tun hat. Wie eine Traumatisierung auf unser Nervensystem einwirkt. Eine Traumatisierung bedeutet im Grunde, dass der Körper nicht mehr aus einer Schreckreaktion herausfindet, die ein bestimmtes Ereignis ausgelöst hat, sondern darin verharrt. Beschreibt die Traumatherapeutin Dami Scharf kurz und knapp ein typisches Charakteristikum eines Traumas. Anders formuliert ist ein Trauma ein äußeres Ereignis, das auf uns zugekommen ist und mit welchem wir in diesem Moment physiologisch wie psychisch nicht umgehen konnten. Unser System war damit völlig überlastet und hatte in diesem Moment keine Möglichkeit der Verarbeitung. Nun hat sich die Natur für solch ein schreckliches Ereignis eine clevere Überlebensstrategie im Laufe der Evolution überlegt. Man könnte sagen, ein Notfallschalter. Ein Abschaltmechanismus, der unser Nervensystem in solch einem lebensbedrohlichen Moment abschaltet. Dieser Schalter funktioniert so. Solange unser Stammhirn noch eine Chance sieht, zu kämpfen oder zu fliehen, zum Beispiel wenn ein Bär vor uns steht, wird eine dieser beiden Alarmreaktionen ausgelöst. Werden wir jedoch derart überwältigt, dass Todesangst entsteht, indem zum Beispiel der Bär plötzlich auf uns zugerannt kommt, erstarren wir. Zunächst fallen wir in eine körperliche Erstarrung, unter der aber noch viel Energie gehalten wird. Hält die Überwältigung an, zum Beispiel wenn der Bär nun direkt über uns steht, wird der letzte Überlebensreflex der Natur in uns aktiviert, der sogenannte Todstellreflex. Uns verlässt nun jede Spannung und Energie im Körper. In dieser Todesangst kollabiert quasi unser gesamtes System und wir stellen uns tot. Ein jahrtausendealter Überlebensinstinkt, um von einem Jäger als Beutetier nicht gefressen zu werden. Es ist die älteste zur Verfügung stehende Reaktion auf eine akute Lebensgefahr, die in unserem Stammhirn gespeichert ist, dem evolutionär ältesten Teil unseres Gehirns. Übertragen auf uns Menschen und unsere Entwicklung bedeutet dies, wenn ein Kleinkind oder Säugling von seiner engsten Bezugsperson, die meist die Mutter ist, in seinem Bindungsbedürfnis nicht gesehen oder extrem vernachlässigt wird, was schon bei den immer noch weit verbreiteten Ablegen des schreienden und hilflosen Kindes im Nebenzimmer passieren kann, erfährt es in diesem Moment Todesangst. Und die eben beschriebenen Überlebensmechanismen werden in seinem autonomen Nervensystem aktiviert. Für das Kind hat diese Reaktion schwerwiegende Folgen. Geschieht das nicht nur einmal, sondern regelmäßig und oft, greift ein weiterer, intelligenter Überlebensmechanismus, um den unerträglichen Schmerz, der einer Vernichtung in diesem Moment gleichkommt, nicht spüren zu müssen. Die sogenannte Dissoziation. Dissoziation bedeutet, in einer Situation, die akut unser physisches wie emotionales Überleben bedroht, dass sich dann der Geist vom Körper abkoppelt, abspaltet. Bei einem Säugling ist das schon der Fall, wenn die Mutter nicht da ist, wenn es schreit, Hunger hat oder Wärme benötigt. Das Kind empfindet dann in solch einer Situation keine Todesangst mehr und es hat nicht das Gefühl, dass ihm das alles gerade widerfährt. Nur durch diese Abspaltung vom aktuellen schrecklichen Erleben und dem Körper mit seinen Gefühlen kann ein Säugling oder Kleinkind wahrscheinlich diesen existenziellen, ja lebensbedrohliche Situation überstehen. Ansonsten würde es höchstwahrscheinlich daran zugrunde gehen. So können wir sagen, dass dieser uralte Überlebensmechanismus uns damals in einer hilflosen, überfordernden Situation das physische Überleben gesichert hat. Doch zahlen wir dafür in unserer weiteren Entwicklung und allen voran als erwachsener Mensch einen hohen Preis. Da unsere Psyche nichts vergisst und sich vor allem die Situation und Reaktion speichert, die uns zumindest einmal das Überleben gesichert haben, wird unser Geist in Zukunft diese dissoziative Reaktion immer wieder wählen. Und zwar in Situationen, die in der Realität nicht lebensbedrohlich sind, aber mit ähnlichen Emotionen, Ängsten und Körperempfindungen verbunden sind, wie damals als Säugling oder Kleinkind. Daraus entsteht dann eine traumatische Spätfolge. Das physiologische System hat keine Meldung bekommen, dass das Ereignis von damals vorüber ist und eine Normalisierung der Stressreaktion stattfinden kann. Das autonome Nervensystem befindet sich quasi dauerhaft im Überlebens- und Kampfmodus. Die Folge daraus ist, dass das Lebensgefühl des Betroffenen einer ständigen Achterbahnfahrt gleicht. Sein Nervensystem befindet sich nur noch höchst selten im Gleichgewicht, sondern schwankt ständig zwischen einem Zustand der Überregung oder der Untererregung. Genau hier, bei diesem ständigen Wechsel zwischen Überforderung und Unterforderung unseres Nervensystems, haben wir eine Verbindung zu der erhöhten Wahrnehmung und Reaktivität eines hochsensiblen Nervensystems. Erstmal egal, ob wir von einer anlagebedingten oder im Laufe der Entwicklung erworbenen Veranlagung sprechen. Schauen wir uns zur besseren Veranschaulichung ein paar typische Anzeichen eines überregten Nervensystems an. Ständig in Bewegung sein, nicht zur Ruhe kommen können. Nervosität, Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit, Schwierigkeiten anderen zu vertrauen. Schnell und vieles auf sich beziehen, persönlich nehmen. Probleme, den Fokus zu halten, etwas konzentriert zu erledigen. Im Gegensatz dazu Anzeichen eines untererregten Nervensystems. Depression, ein Gefühl von Sinnlosigkeit, sich anders fühlen. Kraft- und Energielosigkeit, sich allein und abgeschnitten fühlen, sich vom Leben wie durch eine Scheibe getrennt fühlen. Durch den Achterbahneffekt zwischen diesen beiden Modi im Nervensystem gibt es nur selten Momente, die von reiner Lebensfreude, Ruhe, Frieden und Entspannung geprägt sind. Wie du dir denken kannst, ist dies auf Dauer ungeheuer schwer zu ertragen und äußerst anstrengend. Das Stresstoleranzfenster. So kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Begriff in der Traumatherapie. Das Stresstoleranzfenster, auch Window of Tolerance genannt. Stell dir einen Fensterrahmen vor. Dieser ist nach oben und unten begrenzt. Dieses Fenster bestimmt je nach Breite und Enge, wie viele der täglich auf dich einstürmenden Reize du als angenehm und handelbar empfindest. Menschen mit einem gesunden Nervensystem bewegen sich, was die tägliche Erregung und Unterregung angeht, meist in einem breiten Toleranzfenster. Es gibt kaum Ausschläge, die über den oberen oder unteren Rahmen gehen, was immer mit extrem viel Stress verbunden ist. Die Breite dieses Fensterrahmens wird in den ersten Kindheitsjahren festgelegt, je nachdem, wie gut unsere engsten Bezugspersonen auf uns und unsere Bedürfnisse eingehen konnten. Menschen, deren eben beschriebenes Toleranzfenster groß ist, wirken sehr ausgeglichen auf uns. Sie scheinen kaum etwas aufzuregen. Dagegen reagieren Menschen mit einem schmalen Toleranzfenster oft für die Umwelt sehr übertrieben oder eben sehr untertrieben auf Reize. Also genau das, was viele Hochsensible bezüglich einer ständigen oder sogar täglichen Reizüberflutung beschreiben. Sowohl die zu hohe als auch die zu niedrige Sensibilität sind Folge früher Verletzungen, schreibt die Therapeutin Dami Scharf in ihrem Buch »Auch alte Wunden können heilen«. Dieser ständige Wechsel zwischen Überforderung und Unterforderung und den damit einhergehenden Symptomen habe ich als hochsensibler Mensch in den vergangenen Jahren selbst immer wieder erlebt. Und so eben auch bei vielen Hochsensiblen in den letzten Jahren beobachten dürfen, mit denen ich näheren Kontakt hatte. So kommen wir nach dieser ersten Bestandsaufnahme zu der Frage, wie denn ein reguliertes, gesundes, sich in Balance befindliches Nervensystem aussehen könnte. Und damit auch zu der Frage, wie so etwas wie eine erlöste, geheilte oder zentrierte Form von Hochsensibilität aussehen kann. Selbstregulation als Ausdruck eines gesunden Nervensystems. Im Zusammenhang mit einem sich in gesunder Schwingung innerhalb des eigenen Toleranzfensters befindlichen Nervensystem kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Begriff. Selbstregulation. Selbstregulation bedeutet, dass unser autonomes Nervensystem die Aufgabe hat, unser Erregungsniveau zu steuern und zu modulieren in unseren täglichen Handlungen und Aktionen. Autonom deshalb, da es nicht direkt durch unseren Willen oder unsere Gedanken beeinflusst werden kann. Das autonome Nervensystem hat zwei nervliche Zweige, mit denen es den Wechsel zwischen Erregung und Entspannung steuert. Der Sympathikus ist für Erregung und der Parasympathikus ist für Entspannung zuständig. Eine angemessene Sympathikusreaktion sorgt für angenehme Erregung und Neugier, Freude, Wachheit, Aktivität. Eine angemessene Parasympathikusreaktion sorgt dafür angenehme Entspannung, erholsamen Schlaf, Ruhe, nichts tun zu müssen, ein Gefühl von Verbundenheit. So, und nun kommt etwas ganz Wichtiges. Ein gesundes, ausbalanciertes Nervensystem zeichnet sich nicht durch Verharren oder extremen Ausschlägen aus, egal ob in die eine oder andere Richtung, sondern durch Flexibilität. Es ist fähig, in beide Richtungen, also zwischen Erregung und Entspannung, ständig hin und her zu schwingen und je nach Anforderung zu wechseln, so wie es die jeweiligen täglichen Aufgaben und Gegebenheiten verlangen. Während eines stressigen Tages hält sich die Schwingung beispielsweise im oberen Bereich. An einem anderen Tag, den du sonntags auf der Couch verbringst, orientiert sich die Schwingung eher nach unten, jeweils ohne den Fensterrahmen zu verlassen. Diese Schwingungsbreite ist, wie bereits erwähnt, bei jedem Menschen anders ausgeprägt. Wie stark diese Schwingungsbreite ausgebildet ist, hängt nicht nur von der Entwicklung in der frühen Kindheit ab, sondern auch, wie die eigene Geburt verlief. Wurdest du als Kleinkind in deinen Bedürfnissen gesehen und befriedigt, bildet sich eine größere Schwingungsbreite und somit auch Regulationsfähigkeit aus. Hat das Kind jedoch starke Vernachlässigung seiner Bedürfnisse erlebt, ja sogar Todesängste, hat der spätere Erwachsene eine geringere Schwingungsbreite innerhalb seines Stresstoleranzfensters und somit auch eine geringere Toleranz gegenüber Eindrücken und Reizen von außen. Menschen mit einem weit ausgebildeten Toleranzfenster können nicht nur mehr Reize und Stress aushalten, sondern auch mehr Gefühle. Das bezieht sich nicht nur auf sogenannte unangenehme Gefühle wie Trauer, Wut, Einsamkeit, sondern Menschen mit einem breiteren Window of Tolerance können auch mehr Glücksgefühle empfinden, weil auch Gefühle wie Glück oder Freude eine Erregung im Nervensystem verursachen, wenn auch eine positive. Von Natur aus fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir uns im Rahmen unseres Stresstoleranzfensters bewegen. Instinktiv streben wir dies auch immer wieder an. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir uns immer wieder so selbst regulieren müssen, dass wir innerhalb unseres Fensters bleiben. Die ideale Voraussetzung dafür wäre, wenn wir uns die ganze Zeit selbst spüren könnten und im Kontakt mit unserem Körper und unseren Gefühlen wären. Dann wären wir in der Lage, ein inneres Ungleichgewicht sofort auszubalancieren und würden quasi nicht aus dem Fensterrahmen fallen. Dieser Idealzustand ist aber leider bei den wenigsten vorhanden. Die Gemeinsamkeit von hochsensiblen und traumatisierten Menschen. Wenn du bis hierher gut aufgepasst hast, hast du den ersten gemeinsamen Nenner zwischen traumatisierten Menschen und Hochsensiblen bestimmt schon erkannt. Die ständige Regulation der eigenen Regungszustände kann ein Mensch, der sich als Kleinkind aufgrund traumatischer Ereignisse von seinem Körper und seinen Gefühlen abgespalten hat, nicht leisten, weil er ein eher enges und somit begrenztes Stresstoleranzfenster aufgrund dieser Erlebnisse entwickelt hat. Menschen mit solchen frühen und tiefen Verletzungen haben nur wenige Möglichkeiten, glücklich zu sein. Angenehme Gefühle wie Glück bedeuten nämlich eine ähnlich hohe Erregung wie Stress. Gleichzeitig werden Menschen mit einem engen Toleranzfenster wahrscheinlich Situationen, die eine hohe Erregung mit sich bringen, eher meiden. Also auch Situationen oder Menschen, die Glück, Zufriedenheit oder Freude mit sich bringen. Genauso ist es diesen Menschen auf der anderen Seite aber auch nicht möglich, sich tief zu entspannen, einem anderen Menschen zu vertrauen, sich fallen zu lassen, da auch dies ihr Nervensystem überfordert, sie aus dem Rahmen fallen lässt, aber eben dann auf der anderen Seite der Unterforderung. So kann man sagen, dass ein frühes Entwicklungs- und Bindungstrauma der hindernde Faktor für die Ausbildung eines schwingungsfähigen, flexiblen und anpassungsfähigen Nervensystems ist, wie es die bereits erwähnte Autorin Demi Scharf so treffend ausdrückt. Genau dieses nicht schwingende, anpassungsfähige und somit oftmals überreizte Nervensystem liest man als typisches Charakteristikum in fast jedem Buch über Hochsensibilität. Und habe ich nicht zuletzt bei mir selbst sehr in den letzten Jahren so erlebt. Nach diesem Grundlagenverständnis über die Wesenszüge eines regulierten und unregulierten Nervensystems und dem Zusammenhang mit Hochsensibilität kommen wir am Ende dieser Episode zu der spannenden Frage, wie denn so etwas wie eine geheilte oder integrierte Hochsensibilität vor dem Hintergrund dieser frühen Verletzungen und deren Folgeerscheinungen aussehen könnte. Hochsensibilität als Ausrede und Etikett. Die bekannte hochsensible Autorin Anne Heinze antwortete in einem Interview auf die Frage, ob ein Mensch hochsensibel geboren wird oder ob diese extreme Ausprägung auch mit der Zeit entstehen kann. Es gibt Menschen, deren Hochsensibilität sich erst im Laufe des Lebens entwickelt hat. Je mehr stressbelastete Situationen oder traumatische Erlebnisse sie haben, umso feiner werden ihre Sinneskanäle. Ein zutiefst nützlicher Schutzmechanismus entsteht, dessen Auswirkungen ähnlich wie bei der angeborenen Hochsensibilität aussieht. Nach meiner Erfahrung gibt es wahrscheinlich genauso viel erworbene wie angeborene Hochsensibilität. Zitat Ende. Auch Anne Heinze bestätigt den Unterschied zwischen einer natürlichen Hochsensibilität gegenüber einer im Laufe der Entwicklung erworbenen erhöhten Sensibilität und Reaktivität als Schutzmechanismus, so wie ich es eben auch darstellte. Sie unterscheidet eine gelöste von einer ungelösten Hochsensibilität. Gelöste Hochsensible definiert Anne Heinze so. Sie haben gelernt, die Möglichkeiten hinter ihrem Anderssein zu erkennen und diese für sich zu nutzen, tief in sich zu blicken und ihre Probleme dank ihrer tiefen, fundierten Einsicht zu lösen, aber auch neue Perspektiven für sich und andere zu entwickeln. Zitat Ende. Eine ungelöste Hochsensibilität führt sie vor allem darauf zurück, dass die natürliche Begabung in der Kindheit nicht anerkannt und gefördert wurde. Somit hochsensibel oftmals bei anderen Menschen aneckten. Ja, oftmals sogar versucht wurde, diese Anlage abzuerziehen, damit man sich nicht so anstellt und normal wird, so Anne Heinze. Dies stimmt zunächst einmal. Das habe ich und sicher viele andere hochsensible Menschen als Kind so erlebt. Anne Heinze schreibt dann weiter, leider aber ecken viele Hochsensible und Hochsensitive schon in der frühen Kindheit bei ihren Mitmenschen an. Sie erfahren nicht die richtige Behandlung und werden dadurch tatsächlich depressiv und verängstigt. Durch schlechte Kindheitserfahrungen oder traumatische Ereignisse entstehen Angst und depressive Verstimmung. Versuchen wir das im größeren Zusammenhang zu sehen, eben in Bezug auf frühkindliche Verletzungen und dem daraus resultierenden unregulierten Nervensystem, ergibt sich heute für mich ein anderes, differenzierteres Bild, was das Phänomen Hochsensibilität angeht, als es Anne Heinze beschreibt. Die beschriebenen Potenziale, besonderen Fähigkeiten und tiefen Einblicke, die von Autoren wie Anne Heinze hochsensiblen Menschen zugeschrieben werden, bleiben bei gelösten Hochsensiblen sicher weiter bestehen und möchte ich auch hier in keinster Weise in Abrede stellen. Im Gegenteil, es sind ja zum Teil auch meine Potenziale und besonderen Fähigkeiten. Auf was ich hinaus will und mittlerweile auch kritisch sehe, ist etwas anderes. Nämlich den Begriff Hochsensibilität als Label oder Ausrede dafür zu benutzen, um sich nicht ernsthaft und ehrlich mit sich selbst und im Zuge dessen mit erlebten frühen Bindungsverletzungen und Traumata auseinanderzusetzen. Leider ist das genau meine Beobachtung aus den letzten Jahren im Kontakt mit hochsensiblen Menschen, die ich im Laufe der Zeit näher kennenlernte. Zunächst einmal ist das verständlich. Mir ging es ja ähnlich. Es war wie eine Befreiung, als ich vor rund 7 Jahren meine Hochsensibilität verstand und annahm. Juhu, ich bin nicht verkehrt, sondern nur reizempfindlicher. Und ich bin nicht alleine damit und kann lernen, damit umzugehen. Doch genauso setzte ich auch meinen intensiven Weg der Selbsterkenntnis weiter fort und schaute mir meine alten Verletzungen an, fühlte den Schmerz und ging durchs Feuer. Und siehe da, danach änderte sich nach einiger Zeit auch meine erhöhte Reizempfindlichkeit. Ich konnte länger in meinem Stresstoleranzfenster bleiben. Ja, ich würde sogar behaupten, dieses wurde durch die intensive Auseinandersetzung mit meiner Geschichte breiter und eben schwingungsfähiger. So habe ich einen ganz neuen Blick auf so etwas wie eine angeborene Hochsensibilität gewonnen. Wie erwähnt, je nachdem, wie weit man in Sachen Traumaentstehung zurückgehen will, könnte man eine angeborene Hochsensibilität auch als Folge einer vorgeburtlichen Traumatisierung im Mutterleib oder in einer vorherigen Generation ansehen. Doch darum geht es mir gar nicht so sehr. Mir geht es hier nicht um eine nachträgliche Pathologisierung des Begriffs Hochsensibilität. Doch ebenso wenig geht es mir um eine künstliche Erhöhung und Stilisierung des Begriffs Hochsensibilität, was aber aus meiner Wahrnehmung heraus leider weit verbreitet ist bei einigen hochsensiblen Autoren und Experten. Ein reguliertes Nervensystem als Ausdruck einer integrierten Hochsensibilität. Um was es mir geht, wie in all meiner Arbeit, ist eine radikale Ehrlichkeit und Eigenverantwortung. Also Eigenschaften, die Menschen mit einer hochsensiblen Veranlagung zugesprochen werden. Jedoch war es in der Vergangenheit oftmals so, dass ich alles andere als reflektierte, selbstkritische, ehrliche und eigenverantwortliche Hochsensible kennengelernt hatte. Ja, das genaue Gegenteil war mehr als einmal der Fall. Eine schnelle Kränkbarkeit und damit verbundenen Streitigkeiten bei jeglicher Form von Kritik an der eigenen Person. Ein ständiges Jammern und Beklagen, wie schlecht die Welt und andere Personen ihnen gegenüber seien, wie sie ausgenutzt würden. Eine permanente Selbsterhöhung des eigenen Ichs, deren Fähigkeiten und Wichtigkeit, oftmals gleichzeitig verbunden mit der Abwertung von anderen. Eine ständige Sorge um die eigene Gesundheit durch Strahlen oder schlechte Energien durch andere Menschen, die weniger sensibel sind oder eben nicht den eigenen Ansprüchen genügten. Mangelnde Empathie oder sich in andere hineinversetzen zu können. Unter uns gesprochen, Diese Begegnung der letzten Jahre mit einigen selbsternannten Hochsensiblen war einer der Gründe, warum ich mich aus diesen Kreisen und auch von manchen Freundschaften verabschiedet habe. Umso mehr mein Prozess der Selbsterkenntnis fortschritt, wozu ganz sicher auch das Verständnis über meine eigenen frühen Verletzungen gehörte, umso mehr fielen mir die erwähnten, eher unschönen Verhaltenszügen bei Hochsensiblen in meinem Umfeld auf. Wenn wir das in dieser Episode zugrunde gelegte Verständnis über ein reguliertes Nervensystem und den damit verbundenen Stresstoleranzfenster zur Hand nehmen, ergeben die eben skizzierten negativen Verhaltensweisen bei selbsternannten Hochsensiblen durchaus Sinn. Wie du jetzt weißt, hat ein unreguliertes Nervensystem, das ständig von hohen, über den Fensterrahmen hinausgehenden Ausschlägen geprägt ist, ein Problem mit Grenzen. Es spürt die eigene Begrenzung nicht und ist somit in so etwas wie einer ständigen Hab-Acht- und Alarmstellung. Welche Gefahr kommt als nächstes von außen? Egal ob durch Reize oder die Äußerungen und Taten von Menschen. Drei Arten von Hochsensibilität. In diesem Zusammenhang bin ich auf einen interessanten Artikel der Trainerin Sandra Quettenbaum gestoßen, in dem sie drei Arten von Hochsensibilität unterscheidet. Erstens, Hochsensible mit guter Selbstregulation. Das sind Menschen, die einfach Interesse daran haben, mehr über sich zu erfahren, eine typische Eigenschaft der Hochsensibilität. Außerdem möchten sie einige Dinge in ihrem Leben optimieren. Sie sind mit ihrem Leben und ihrem Sein generell zufrieden. Zweitens, Hochsensible mit ausbaufähiger Selbstregulation. Der zweite Teil hat Schwierigkeiten mit einigen Herausforderungen, die die Hochsensibilität bietet, führen aber generell ein befriedigendes und glückliches Leben. Sie leben in festen Beziehungen und haben nicht mehr Konflikte als andere Menschen. Mit entsprechendem Wissen und Handwerkszeug können sie die durch die Hochsensibilität bedingten Herausforderungen gut meistern. Drittens, Hochsensible mit Trauma oder traumatisierte Nicht-Hochsensible. Der dritte Teil leidet sehr stark unter der Hochsensibilität und deren Begleitsymptomen. Bei diesen Menschen ist eine Traumatisierung sehr wahrscheinlich. In dieser Gruppe finden sich Hochsensible und Normalsensible. Einige haben ihre Trauma-Auswirkungen fälschlich als Auswirkung ihrer Hochsensibilität interpretiert. Manche haben diese Interpretation auch von anderen irreführend erhalten. Betroffene leiden unter Konflikten im beruflichen und oder privaten Bereich. Sie führen Beziehungen, die ihnen nicht gut tun oder haben Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen. Panikattacken, Depressionen, Zwänge, permanente Angstzustände oder dissoziative Zustände entstehen nicht durch die Hochsensibilität, sondern durch die frühen Bindungsverletzungen. So die Einteilung in drei Arten von Hochsensibilität nach der Trainerin Sandra Quettenbaum. Hochsensibilität und Trauma. Unterscheidung ist extrem wichtig. Sandra Quettenbaum führt dann weiter in ihrem Artikel aus, dass sie es als für immens wichtig erachtet, als Coach, Therapeut oder Autor Hochsensibilität von einem Trauma unterscheiden zu können. Ich teile diese Einschätzung zu 100%. Genau das ist auch der rote Faden bzw. Anspruch in meiner ganzen Tätigkeit als Autor, Blogger, Coach und nicht zuletzt mit dieser Podcast-Folge. Weil ein hochsensibler Mensch und ein traumatisierter Mensch jeweils eine andere therapeutische Begleitung benötigen. Hier kann Unwissenheit viel Schaden anrichten. Aus der Erfahrung und fachlichen Einschätzung von Sandra Quettenbaum kann es aber durchaus Mischformen geben. Folgende Unterschiede und Schnittmengen hat sie in ihrer jahrelangen Beobachtung im Umgang mit Hochsensiblen und Traumatisierten gemacht. In den Situationen, in denen die Komfortzone verlassen wird, sind die Reaktionen identisch. Hochsensible mit fester Bindung und guter Selbstregulierung erreichen jedoch relativ schnell wieder ihr Stresstoleranzfenster. Sie achten auf ihre Körperwahrnehmung und handeln entsprechend. Traumatisierte Menschen hingegen fühlen sich in Überreizungssituationen völlig ausgeliefert. Sie neigen dazu, emotional zu explodieren oder zu implodieren. Jeweils aus dem erwähnten Zustand einer Sympathikon-Überregung oder eines parasympathischen Kollaps, also Depression oder Burnout. Menschen, die traumatisiert und hochsensibel sind, zeigen in der Regel auch weiterhin ein hohes Maß an Empathie. Die meisten mit einem hohen sozialen, ethischen und ökologischen Bewusstsein. Selbstverständlich auch mit den vielen weiteren Merkmalen, die die Hochsensibilität aufweist. Nach Erfahrung von Sandra Quettenbaum neigen hochsensible Menschen eher zum Kollabieren. Aus meiner eigenen Erfahrung und Einschätzung der letzten Jahre, gepaart mit der Aufarbeitung meiner eigenen Geschichte, komme ich heute zu der Aussage, dass viele Hochsensible mit einem verdeckten Trauma sind oder sogar ausschließlich Traumatisierte eben nicht Hochsensible sind. Des Weiteren komme ich zur Erkenntnis, dass es Hochsensible gibt, die sich auf den typischen positiven Eigenschaften wie ein hohes soziales, ethisches und ökologisches Bewusstsein und vor allem der erhöhten Empathie gegenüber Normalsensiblen ausruhen und mitunter sogar als Ausrede oder Schutzschild gegen jede Art von Kritik und unverarbeiteten Verletzungen benutzen. Es mangelt aus meiner Sicht oftmals an einer klaren und ehrlichen Differenzierung und Auseinandersetzung zwischen einer anlagebedingten erhöhten Sensibilität und deren Potenzialen versus einer erhöhten Reiz- und Empfindsamkeit aufgrund traumatisch erlebter Bindungsverletzungen in der Kindheit. Sobald sich traumatisierte Hochsensible offen und mutig mit ihren erlebten Bindungsverletzungen und den daraus resultierenden Folgen auseinandersetzen würden, würde die Fähigkeit zur Selbstregulation zunehmen und die schnelle Reiz- und Empfindsamkeit abnehmen, so meine Behauptung und Selbsterfahrung. Doch leider gibt es noch zu viele Hochsensible da draußen, die unerlöst herumlaufen, unter ihrer Hochsensibilität leiden und alles abwehren, was irgendwie nach Trauma oder alten Verletzungen und den daraus resultierenden Abwehr- und Schutzstrategien riecht, wie etwa einen verdeckten Narzissmus. Sie versperren sich damit nicht nur den Weg für eine Integration der eigenen Verletzungen und damit zu viel mehr Freiheit und Lebensfreude, sondern sie missbrauchen auch den Begriff Hochsensibilität und sind aufgrund ungelöster frühen Verletzungen in einem ständigen Schattenkampf verwickelt, mit anderem aus ihren einsamen Elfenbeintürmen. Deshalb auch am Ende dieser Episode mein Appell an dich: Sei ehrlich mit dir selbst und habe den Mut, dich deinen Schatten und unerlösten Themen zu stellen. Das ist sicher nicht der einfache Weg, sondern erst einmal unangenehm, aber letztlich der, der sich langfristig am meisten lohnt. Weil am Ende mehr Lebenslust, Potenzialentfaltung und Verbindung zu dir selbst und anderen Menschen wartet. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung vollauf bestätigen. Die Welt ist im Wandel und wartet darauf, dass du dein geheiltes, hochsensibles Potenzial mit all seinen positiven Eigenschaften einbringst. Doch dazu ist es unabdingbar notwendig, dass du dir deine Schatten, Verletzungen und blinden Flecken mutig anschaust. Falls du Unterstützung auf dem Weg in eine geheilte Hochsensibilität benötigst, allen voran, um deine blinden Flecken aus alten Verletzungen zu erkennen, dann kann ich dich auf diesem Weg als einfühlsamer Coach ein Stück weit begleiten. Buche dazu einfach ein kostenloses Vorgespräch mit mir, in dem wir beide herausfinden, ob es zwischen uns beiden passt und ich dich bei der Integration von alten Verletzungen und Auflösen von begrenzenden Bindungsmustern für eine gewisse Zeit unterstützen kann. In der Beschreibung findest du einen Link zur Buchung des kostenlosen Erstgesprächs. Für heute recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver.